NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Wir Juden sind mitgemeint, schrieb kürzlich die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Dresden, Nora Goldenbogen. Sie bezog sich auf Anschläge und Demonstrationen gegen Flüchtlinge in Deutschland. Weit über 500 Anschläge sind es schon allein in diesem Jahr. Anfang dieser Woche brannte eine einzugsbereite Unterkunft, ein großes Fachwerkhaus im mecklenburgischen Boitzenburg, aus. Die Polizei hatte das Gebäude nicht ausreichend schützen können. Fast überall beteiligten sich normale Bürger an solchen Anschlägen, berichten Insider. Auch die Pegida-Demonstrationen werden wieder stärker. Der Zentralrat der Juden hat die Aufnahme ungewöhnlich vieler Flüchtlinge ausdrücklich begrüßt und zugleich wiederholt seine Sorge geäußert, da Judenhass in Ländern wie Irak und Syrien zum Common Sense gehöre. Bücher wie Hitlers Mein Kampf und antisemitische Klassiker wie die Protokolle der Weisen von Zion erreichen höchste Auflagen in arabischen Staaten. All das bringen die Schutzsuchenden mit, so die Befürchtung. Abraham Lehrer ist Vizepräsident des Zentralrats der Juden und zugleich als Vorstandsvorsitzender der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland oberster Zuständiger für Flüchtlingshilfe von jüdischer Seite. Herr Lehrer, einerseits sind Juden aus eigener Erfahrung immer für eine flüchtlingsfreundliche Politik, andererseits hegen Sie die genannten Befürchtungen gegenüber Syrern und Irakern. Wie gehen Sie damit um?
Wir versuchen, auf die Politik, auf die Bundesregierung einzuwirken, dass sichergestellt ist, dass die Menschen in ihren Integrationsmaßnahmen auch eine entsprechende Schulung erhalten, die dazu führen soll, dass dieser Judenhass zumindest einen Großteil zurückgedrängt wird, in der Hoffnung, dass sie dann, wenn sie längere Zeit bei uns hier in Deutschland leben, dass dann sie merken, dass es nicht das Ein und Alles ist, was sie früher in ihrer alten Heimat gelernt haben.
Aber reicht das? Ist es nicht so, dass ab einer bestimmten Zahl diese Flüchtlinge nur sehr langsam oder gar nicht integrierbar sind? Müssen jetzt nicht wirksame Beschränkungen des Flüchtlingszuzugs eintreten?
Also wir sind, so wie Sie es in Ihrer Anmoderation gesagt haben, wir sind absolut gegen einen Ausschluss oder gegen ein Beschränken der Flüchtlingszuwanderung. Es kann nicht sein, dass Menschen, die wirklich, das muss geprüft werden, das muss sichergestellt sein, aber dass Menschen, die in ihrer alten Heimat um ihr Leben fürchten, weil sie dort verfolgt werden, weil dort Krieg herrscht, dass wir sie hier abweisen.
Aber das sind so viele Menschen, die davon betroffen sind, von dem Krieg, von dem IS. Das ist ja tatsächlich eine große Schwierigkeit. Wo soll da die Grenze sein für die Aufnahme, die Deutschland leistet?
Das muss die Bundesregierung, sage ich mal, mit den anderen europäischen Staaten abklären, dass insgesamt nur 120.000 Flüchtlinge auf die anderen europäischen Länder verteilt werden und hier 1 Million zuwandert. Das halte ich für absolut ungerecht und das halte ich auch nicht für sinnvoll. Gegenüber der eigenen Bevölkerung ist das schwer zu vermitteln. Aber nochmal, wir sind absolut dagegen. Wir erinnern uns noch sehr gut, wie es unseren Vätern, Großvätern, Großeltern gegangen ist, die daran gehindert wurden, das rettende Ufer eines anderen Staates zu erreichen, um ihr Leben zu retten. Und die Folge davon war, dass sie dann in den Konzentrationslagern umgekommen sind.
Die jüdischen Gemeinden haben in den letzten Jahrzehnten weit über 100.000 Juden aus den GUS-Staaten unter enormen internen Konflikten integriert. Teilweise wuchsen Gemeinden von 30 alten Menschen an auf mehrere Tausend. Haben Sie irgendeine Hauptlehre aus dieser eigenen Erfahrung?
Man braucht Geduld und man muss auf die Menschen zugehen. Nur wenn man sie wirklich in Empfang nimmt und ihnen das Gefühl gibt, dass sie willkommen sind, dann werden sie auch bereit sein, sich zu integrieren. Wenn man ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie ja nur geduldet sind, dass sie eine Last sind, dass sie Arbeit verursachen, dann wird es nie zu einer wirklichen Harmonisierung zwischen den zugewanderten Flüchtlingen und den hier befindlichen Menschen kommen.
Sie haben kürzlich gesagt, die Sicherheit der jüdischen Gemeinden werde fragiler. Worauf bezog sich das?
Natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass in einer Stadt wie Köln, München, Hamburg es mehrere tausend syrische Menschen in der Zukunft geben wird und man sich nicht wirklich um diese Menschen kümmern kann oder ihnen nicht nahebringen kann, welche Vorteile dieses Land Deutschland gegenüber ihrer alten Heimat hat, Aber was das auch halt bedeutet, dass sie, wenn sie hier leben wollen, verpflichtet sind, bestimmte Dinge anzunehmen und zu respektieren. Wenn das gelingt, ist es gut. Nur, dass wir nicht für jeden der zugewanderten Flüchtlinge das glauben oder erwarten können, glaube ich, ist auch klar. Und um diese Teil der Flüchtlinge machen wir uns Sorgen, dass sie eines Tages sich gegen die jüdische Gemeinschaft in Deutschland wenden würden.
Sie starten gerade gemeinsam mit anderen Verbänden, darunter das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Olympische Sportbund, die Arbeiterwohlfahrt, eine Initiative für Flüchtlinge unter dem Motto Ein breites Band des Willkommens.
Jawohl.
Was ist das? Worum geht's da?
Es ist eine relativ einfache Geschichte. Es ist ein einfaches Stoffarmband mit dem Aufdruck der einzelnen Organisation, des einzelnen Verbandes. Diese Armbänder werden für einen kleinen Obolus verkauft. Der Erlös soll in Flüchtlingsprojekte gesteckt werden. Es geht mehr darum, symbolisch zu zeigen, ich bin einer, der Flüchtlinge willkommen heißt und für sie auch etwas zu leisten.
Das war Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden und Vorstandsvorsitzender der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Bei uns geht es gleich um die jüdischen Gemeinden in Griechenland, die nur mit internationaler Hilfe zurechtkommen. Im Anschluss wird Rabbiner Jonathan Magonet aus London den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat die Israel-Berichterstattung in den Medien als unausgewogen kritisiert. Diese berichteten nur sehr spärlich über die Welle des Terrors gegen jüdische Israelis und machten dabei meist den Staat als Aggressor aus, sagte Schuster. Israel müsse seine Bürger beschützen und sich gegen derartige Angriffe wehren dürfen. Eine für heute geplante Demonstration der palästinensischen Gemeinde Deutschlands vor dem Bundeskanzleramt kritisierte Schuster scharf. Die Teilnehmer der Demonstration wollten sich mit den palästinensischen Attentätern solidarisieren und damit Judenmord legitimieren, erklärte auch das American Jewish Committee. Der Terrorismusexperte Bernd Georg Tamm hat vor einer Israelisierung Europas gewarnt. Die aktuelle Situation in Israel sei auch in Europa vorstellbar, sagte Tamm. In einem vom Zentralrat der Juden mitfinanzierten Handbuch zum islamischen Dschihad weist Tamm darauf hin, dass Juden und jüdische Einrichtungen seit Jahren bevorzugtes Angriffsziel von Dschihadisten seien. Als Beispiele nennt der Autor Anschläge auf eine jüdische Schule in Toulouse 2012, das jüdische Museum in Brüssel 2014, eine Synagoge in Kopenhagen und auf einen jüdischen Supermarkt in Paris 2015. Die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk ist seit der Kritik an ihrem Heimatland massivem Hass im Internet ausgesetzt. Sie hatte bei der Verleihung eines angesehenen polnischen Literaturpreises in ihrer Heimat Intoleranz gegen Flüchtlinge und Antisemitismus angeprangert. Ein Kommentator veröffentlichte daraufhin den Wohnort der Schriftstellerin in Südpolen. Nach Berichten polnischer Zeitungen ist sie Todesdrohungen ausgesetzt. Fanprojekte aus Göttingen, Oldenburg und Halle an der Saale sind mit dem diesjährigen Julius-Hirsch-Preis des Deutschen Fußballbundes ausgezeichnet worden. Der Julius-Hirsch-Preis wird an Menschen verliehen, die sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit einsetzen. Die aus Göttingen stammende Supporters Crew 05 wurde als erster Preisträger für ihr Engagement und die Erinnerung der Geschichte des SC Göttingen 05 geehrt. Das Projekt VfB für alle aus Oldenburg hat erreicht, dass rechtsextreme Symbole aus dem Stadion verbannt wurden, auch gegen Widerstände im Verein. Soweit die Meldungen.
Circa 5000 Juden leben in Griechenland. Besonders leicht hat es die kleine Gemeinschaft nicht. Eine Studie der jüdisch-amerikanischen Organisation Anti-Defamation League fand vor einem halben Jahr deutlich mehr antisemitische Vorurteile unter Griechen als in jedem anderen europäischen Land. Doch das ist gegenwärtig nicht das Hauptproblem der jüdischen Gemeinden in Griechenland. Es gebe kaum handgreifliche Übergriffe, erklären jüdische Repräsentanten erleichtert. Im Mittelpunkt steht, dass Juden und jüdische Gemeinden wie alle anderen Griechen finanziell in Not sind. Wie sie auf gegenseitige Hilfe setzen, erfuhr Igal Avidan.
Die Finanzkrise hat Minos Moisis, Präsident der jüdischen Gemeinde in Athen, keinesfalls überrascht. Der frühere Geschäftsführer der griechischen Nationalbank kann die Folgen der Krise klar und deutlich erklären, wie auch deren Folgen für seine 3000-köpfige Gemeinde.
The community Die Gemeinde wurde aus zwei Gründen schwer getroffen. Zum einen, weil deren Haupteinnahmequelle die Vermietung von Immobilien ist. Aufgrund der 6-jährigen Krise und der Rezession gingen die Immobilienpreise durchschnittlich um die Hälfte zurück. Gleichzeitig gingen die Beiträge und Spenden unserer Mitglieder um 30% zurück, weil viele von ihnen verarmten.
Inzwischen unterstützt die Athener Gemeinde etwa 330 Mitglieder, die nicht allein über die Runden kommen. Es werden immer mehr. Als Sparmaßnahme entließ man einige Mitarbeiter und wandte sich zum ersten Mal an jüdische Organisationen weltweit mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. Allein 2015 stellte die jüdisch-amerikanische Hilfsorganisation Jewish Distribution Committee, kurz Joint, der Athener Gemeinde 360.000 Euro als Nothilfe für Lebensmittel, Medikamente, Umschulungen und Stipendien. Die Unternehmerin Joanna Nachmias ist Mitglied des Schulausschusses der jüdischen Gemeinde in Athen.
Für die Athener Gemeinde genießt die jüdische Grundschule die höchste Priorität. Und daher übernimmt sie die Hälfte der Studiengebühren von jährlich 7.000 Euro. So können 3/4 der jüdischen Kinder in Athen diese Schule besuchen.
Ein im Vergleich zu anderen jüdischen Gemeinden weltweit sehr hoher Anteil. Die Wirtschaftskrise belastet auch den jüdischen Unternehmer Daniel Emanuel. Die Einnahmen seiner Versicherungsagentur gingen um knapp die Hälfte zurück, sodass er einen der beiden Mitarbeiter entlassen musste. Die Probleme jüngerer Athener Juden auf dem Arbeitsmarkt sind aber viel gravierender. Daher schloss sich Emanuel, Vorstandsmitglied der Gemeinde, mit einem Anwalt, einem Geschäftsmann, einem IT-Experten und einem Arbeitsberater aus der Gemeinde zusammen.
Wir haben ein Team gegründet, um jungen Menschen bei der Jobsuche zu helfen. Denn die Arbeitslosigkeit in Griechenland beträgt 25% und bei jungen Menschen 57%. Viele Absolventen von Universitäten oder technischen Hochschulen finden keine Arbeit. Auch unsere Kinder sind davon betroffen. Wir fragten bei anderen Gemeindemitgliedern nach und bisher konnten wir 25 Arbeitsplätze vermitteln. Aber viele Bewerber mussten wir leider enttäuschen.
Auf dem regulären Arbeitsmarkt werden jüdische Bewerber keinesfalls aufgrund ihrer Religion benachteiligt, betonen alle jüdischen Gesprächspartner. Trotz der Wirtschaftskrise kommt der Antisemitismus nur durch Grab- und Denkmalschändungen sowie dumme Entgleisungen zum Ausdruck. Deshalb wandern auch nur einzelne Juden nach Israel aus. Israel bleibt aber vor allem für junge Juden eine Option. Zum Beispiel für Dani Corvo, Präsident der jüdischen Jugendlichen in Athen. Der 25-Jährige arbeitet in einer Beratungsfirma und als Absolvent der jüdischen Schule versteht er Hebräisch.
Ich nahm bereits an einer Studienreise nach Israel teil und war dort vor kurzem wieder für ein Seminar. Israel ist Teil meiner Zukunftsplanung. Gerade aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage in Griechenland. Wenn sich die Lage hier verschlechtert, werde ich mich für Israel entscheiden.
Die jüdischen Gemeinden in Griechenland brauchen Hilfe. Ein Beitrag von Igal Avidan. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Magonet aus London.
An diesem Schabbat lesen wir eine der bekanntesten Geschichten der Bibel, die Geschichte von der Arche Noah. Verärgert über die Verderbtheit der Welt, beschließt Gott, eine große Flut zu schicken, die alles Leben zerstören soll. Aber Gott findet einen rechtschaffenen Mann und gibt ihm eine besondere Aufgabe. Noah soll eine Arche bauen, in der er und seine Familie die Flut überstehen sollen. Außerdem sollen sie Paare jeder Tierart retten, sodass das normale Leben später wieder beginnen kann. All das geschieht. Und als die Arche wieder Land erreicht, werden die Tiere freigelassen, damit sie wieder ihren Platz in der Welt finden können. Noah und seine Frau sowie seine 3 Söhne und deren Frauen gründen eine neue menschliche Familie. Und ihre Nachfahren werden die Erde bevölkern. Dies wird beschrieben im 10. Kapitel des 1. Buches Mose. Aber es ist ein Kapitel in der Bibel, das man leicht ignorieren oder überlesen kann. Denn es besteht hauptsächlich aus einer langen Namensliste. Das mag für Archäologen interessant sein oder für Historiker. Aber was können sie für uns heute bedeuten? Noahs Söhne heißen Ham, Shem und Japhet. Und aus jedem von ihnen wird ein Volk entstehen, dessen Namen für ein heutiges Land oder eine Nation steht. Einer der Söhne Japhets ist Javan, die hebräische Version von Ionien, Griechenland. Unter den Nachfahren von Ham ist auch Mizraim, was der biblische Name für Ägypten ist. Aber derselbe Familienzweig beinhaltet auch Kanaan, was der Name des gelobten Landes der Israeliten werden wird. Shem, der dritte Sohn von Noah, ist der Vater deren, die als Semiten bekannt werden. Sie beinhalten Aschur, die Ahnen des großen assyrischen Reiches. Aber derselbe Familienzweig beinhaltet auch Ewer, von dem die Hebräer abstammen. Der zweite Teil des folgenden Kapitels beschreibt die 10 Generationen von Ewer bis zur Geburt von Abraham. Tatsächlich enthält das 10. Kapitel eine außergewöhnliche universale Vision, einzigartig im alten Nahen Osten. Insgesamt werden im 10. Kapitel 70 Namen aufgelistet, was in dem biblischen Verständnis eine der bedeutenden Zahlen ist. So wie die Welt in 7 Tagen von Gott erschaffen wurde, so wurden auch die 70 Nationen der biblischen Welt unter Gottes Anleitung geformt. Während manche der Nationen, die in Kapitel 10 erwähnt werden, in den späteren biblischen Geschichten eine wichtige Rolle spielen werden, können andere nicht mehr nachgewiesen werden. Aber ob bekannt oder unbekannt, die hebräische Bibel besteht darauf, dass alle Menschen auf dieser Erde, egal welcher Rasse, Nation, Sprache oder welchen Glaubens, alle dieselben Ursprung haben. Wir sind alle Teil derselben Familie und füreinander verantwortlich. Das ist die grundlegende Wahrheit, an die wir uns erinnern sollen, unabhängig von allen Unterschieden und der Vorurteile, Ängste und Konflikte, die uns so oft trennen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonathan Magonet aus London.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.